Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rackers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Vor dem Hintergrund des Streits in Deutschland ist für Sonntag ein Treffen mehrerer EU-Staaten zur Flüchtlingspolitik angesetzt. Kanzlerin Merkel erhält so Gelegenheit, die Chancen für Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen auszuloten. Sollte das bis Ende Juni nicht gelingen, will Innenminister Seehofer einseitig bereits anderswo registrierte Flüchtlinge zurückweisen lassen. Um die Flüchtlingspolitik ging es heute auch bei Gesprächen von Bayerns Ministerpräsident Söder mit dem österreichischen Kanzler Kurz.
Demonstrativ im Schulterschluss zeigen sich in Linz der österreichische wie auch der bayerische Regierungschef in den Fragen von Asyl und Migration. Nicht nur, dass die bisherige EU-Strategie verfehlt gewesen sei. Österreichs Bundeskanzler Kurz meldet hier unumwunden eine Abkehr von Angela Merkels Asylpolitik an.
Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ist, dass wir von der Diskussion und der Streiterei in der Europäischen Union über die Zwangsverteilung mittels Quoten jetzt ein Stück weit weitergekommen sind hin zur wirklich entscheidenden Frage, nämlich zur Frage, wie schützen wir die Außengrenzen und wie verhindern wir das Weiterwinken bis nach Mitteleuropa.
Gleichzeitig in Berlin auf einer Gedenkveranstaltung für die Opfer von Flucht und Vertreibung beharrt Bundeskanzlerin Merkel auf ihrer Forderung nach einer europäisch abgestimmten Lösung in der Flüchtlingspolitik.
Wie man es dreht und wendet, Migration ist eine europäische Herausforderung, vielleicht im Augenblick unsere größte Herausforderung. Und es geht um den Zusammenhalt dieser Europäischen Union.
Schließlich dann die Einladung von EU-Kommissionspräsident Juncker zum Sondertreffen in Brüssel am Sonntag. Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, Bulgarien, Malta und Österreich sollen dort gemeinsam Kompromisse im schon erbitterten Asylstreit erreichen. Gegensätzlicher können Positionen kaum sein. In Linz der demonstrative Anti-Merkel-Schulterschluss zwischen München und Wien. In Berlin eine Kanzlerin, die auf einem anscheinend immer dünneren politischen Eis ihre verbliebenen europäischen Verbündeten um sich schart. Nun schauen alle nach Brüssel, wo man am Sonntag voraussichtlich wieder miteinander redet, statt nur übereinander.
Erstmals seit der Bundestagswahl werden am nächsten Dienstag die Spitzen von CDU, CSU und SPD im Koalitionsausschuss zusammenkommen. Die SPD hatte wegen des Unionsstreits über die Flüchtlingspolitik dazu gedrängt. Die CSU will sich gegen Vereinbarungen stemmen, die Kanzlerin Merkel gestern mit Frankreichs Präsident Macron für die Eurozone getroffen hatte. Der Führungswechsel an der Spitze des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge ist perfekt. Hans-Eckhard Sommer wird neuer Chef der Behörde, die in den letzten Monaten nicht aus der Kritik gekommen war. Unter anderem wegen fehlerhafter Asylbescheide in Bremen. Sommer hatte zuletzt für die bayerische Landesregierung gearbeitet.
Ein bayerischer Spitzenbeamter soll das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge aus den Negativschlagzeilen holen und aus dem Streit um die Frage, ob Überforderung, schlechte Organisation und politische Einseitigkeit teilweise zu falschen Asylentscheidungen geführt haben.
Dass auf Herrn Dr. Sommer diese riesige Aufgabe wartet, die Verfahren zu ein Stück effizienter und sicherer zu machen, dass er in diese Zeit einrückt, in der die Ankerzentren zu realisieren sind. Das ist für sich genommen schon eine Herkulesaufgabe.
Seehofer holt mit Sommer einen Parteifreund in die Behörde, der früher ein enger Mitarbeiter von CSU-Ministerpräsidenten war. Der Beamte aus dem bayerischen Innenministerium ist bekannt für Forderungen nach einer harten Linie in der Asyl- und Abschiebepolitik. Heute keine politischen Statements, nur.
Ich meine, wir werden beides zusammenbekommen, kurze Asylverfahren, aber auch Asylverfahren, die den Qualitätsansprüchen genügen, die auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit an uns stellt.
Doch unter Seehofer und Sommer, so befürchtet die Linke, könnte das Bundesamt durch eine harte Linie politisiert werden.
Dass die Auseinandersetzung innerhalb der Union jetzt auch in Behörden getragen werden sollen, das ist für die Entscheidungen kein guter Weg.
Die AfD kritisiert, Seehofer werde wegen der bayerischen Landtagswahl aktiv.
Wir brauchen einen Wechsel in der Asylpolitik und nicht in einer nachgeordneten Behörde im BAMF.
Sommer und Seehofer betonten, auch in Zukunft werde es beim Bundesamt nur um Anwendung und Umsetzung geltenden Rechts gehen.
In Ungarn verschärft die Regierung Orbán ihre Asylpolitik weiter. Unterstützern von Flüchtlingen droht künftig eine Gefängnisstrafe. Das Parlament verabschiedete ein entsprechendes Gesetz, das unter anderem die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen einschränkt. Schon im Vorfeld hatte es heftige Kritik an dem Vorhaben gegeben. Amnesty International sprach von einem Angriff auf die Grundsätze der EU.
Ein in Europa beispielloser Vorgang, doch im ungarischen Parlament keine Überraschung mehr. Mit Orbáns Zweidrittelmehrheit wurde das neue Gesetz angenommen, das sich explizit wendet gegen Nichtregierungsorganisationen und Einzelpersonen, die Flüchtlingen helfen, denen kein Asyl zusteht, etwa mit Infobroschüren oder Rechtsbeistand. Zur selben Zeit Unverständnis vor dem Parlament, da nun bei Solidarität mit Flüchtlingen Gefängnisstrafen drohen. So ist die Verunsicherung groß bei renommierten NGOs wie dem Helsinki-Komitee, auch weil eine Sondersteuer noch kommen soll. NGO-Mitarbeiter sind entsetzt, denn wer spendet noch, wenn über die Steuer ein großer Teil des Geldes in die Staatskasse fließt? Flüchtlingsorganisationen, die wichtige und legitime Arbeit leisten, werden finanziell gezwungen, ihre Tätigkeit einzustellen. Auch hier greift das Gesetz. NGO-Vertreter sollen sich fernhalten von der Transitzone für Asylbewerber an der Grenze zu Serbien. Faktisch eine massive Einschränkung regierungsunabhängiger Kontrollen. Zudem ließ Orbán beschließen, dass, wie es heißt, keine fremde Bevölkerung in Ungarn angesiedelt werden dürfe. Ein direkter Widerspruch also zu Kanzlerin Merkel, die beim Umgang mit Flüchtlingen auf europäische Lösungen setzt. Doch gerade jetzt sehen Kritiker Handlungsbedarf. Ich denke, das muss jetzt endlich ein Weckruf sein für die EU und insbesondere auch für die Europäische Volkspartei, weil Viktor Orbán die rote Linie nicht mehr respektiert. Und offenbar auch nicht die Stellungnahme des Europarates, denn dessen Gutachten zu Ungarns umstrittener Gesetzgebung wird für Freitag erwartet.
Im Handelsstreit mit den USA ergreift die Europäische Union noch in dieser Woche Gegenmaßnahmen. Am Freitag würden Sonderzölle auf zahlreiche US-Produkte in Kraft treten, so die EU-Kommission. Betroffen sind demnach vor allem Whisky, Stahl und Kosmetika. Der Gegenwert liege bei 2,8 Milliarden Euro. Die EU reagiert damit auf die von den USA erhobenen Extrazölle auf Aluminium und Stahl aus Europa. Nach massiver Kritik an den Trennungen von Migrantenfamilien reagiert US-Präsident Trump offenbar mit einer Kurswende. Er werde in Kürze ein Dekret unterschreiben, um die Praxis an der Grenze zu Mexiko zu beenden, kündigte Trump heute an. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums wurden allein seit Anfang Mai mehr als 2300 Kinder von ihren Eltern getrennt. Die Regierung von US-Präsident Trump hat mit dem Rückzug aus dem UN-Menschenrechtsrat weltweit Kritik auf sich gezogen. Einzig Israel lobte den Schritt. Außenminister Pompeo und die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen hatten den Austritt mit einer angeblichen anti-israelischen Haltung und mangelndem Reformwillen des Gremiums begründet. Der Rat überwacht die Einhaltung der Menschenrechte in den Mitgliedstaaten.
Der UN-Menschenrechtsrat wurde 2006 gegründet. Er hat seinen Sitz in Genf und 47 Mitgliedsländer. Sie werden von der UN-Vollversammlung für jeweils 3 Jahre gewählt. Jedes UN-Mitglied kann sich bewerben und braucht nur eine einfache Mehrheit der Stimmen. Die Sitze werden nach Regionalgruppen vergeben. Der Rat soll die Einhaltung der Menschenrechte überwachen und ihre Umsetzung fördern. Das Gremium kann Untersuchungskommissionen einsetzen, Verstöße dokumentieren und verurteilen, aber keine Sanktionen verhängen. Alle UN-Mitgliedstaaten werden regelmäßig überprüft. Durch das Wahlverfahren werden immer wieder Länder Mitglied im Rat, denen selbst Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden, wie Saudi-Arabien, Pakistan oder China.
Leere Stühle. Die Sitzung des Menschenrechtsrats heute fand bereits ohne die USA statt. Der Präsident des Rates in Genf kritisierte scharf ihren Rückzug. Um es ganz klar zu sagen, wenn Menschenrechtsthemen nicht hier diskutiert werden, hier in diesem Saal, dann gibt es wenig Chancen, dass sie woanders sinnvoll behandelt werden. Schon seit längerem hatten die USA mit ihrem Austritt gedroht. Die Begründung, der Rat sei reformunfähig und israelfeindlich. Zu lange war der Menschenrechtsrat Beschützer von Menschenrechtsverletzern und eine Jauchegrube politischer Voreingenommenheit.
Wenn ein sogenannter Menschenrechtsrat sich noch nicht einmal dazu durchringen kann, massive Menschenrechtsverletzungen in Venezuela oder im Iran anzugehen und die Demokratische Republik Kongo als neues Mitglied aufnimmt, dann ist der Rat seinen Namen nicht wert. Viele Staaten und Menschenrechtsorganisationen sehen zwar ebenfalls Reformbedarf, bekannten sich aber heute demonstrativ zur Arbeit des Gremiums. Der Austritt sei kein gutes Signal. Der Rat erfüllt eine wichtige Arbeit, etwa in Syrien, Nordkorea, Myanmar. Es ist unglücklich, dass sich die USA jetzt selbst isolieren, indem sie nicht mehr an solchen Menschenrechtsdebatten teilnehmen. Erneut wenden sich die USA gegen die internationale Zusammenarbeit von Staaten. Durch ihren Rückzug wird die Arbeit des Menschenrechtsrats geschwächt, so Beobachter. Den Schaden werden wohl die Opfer von Menschenrechtsverletzungen haben.
Bei der Fußball-Weltmeisterschaft bereitet sich die DFB-Elf seit heute im Spielort Sotschi auf den nächsten Gegner Schweden vor. 3 Tage vor der Partie trainierte auch der zuletzt erkrankte Linksverteidiger Jonas Hector wieder mit.
Das Motto ist klar, Aufbruchstimmung. 3 Tage hat Bundestrainer Joachim Löw noch Zeit, um den Weltmeister auf Kurs zu bringen. Von Grüppchenbildung ist mittlerweile die Rede, von einer Zerrissenheit innerhalb der Mannschaft.
Wir müssen beide Spiele gewinnen, der Druck ist enorm hoch, aber wir werden sicherlich nicht die beiden Spiele gewinnen, wenn wir uns jetzt selbst zerfleischen, wenn wir uns selbst auffressen.
Personell deuten sich einige Veränderungen an. Unter anderem wird darüber spekuliert, anstelle von Khedira am Samstag Gündogan spielen zu lassen. Der Einsatz von Marco Reus in diesem wichtigen Spiel gilt als sicher.
Das, was wir in den letzten 14 Jahren geleistet haben, kann uns keiner nehmen. Auch kein Spiel. Ja? Und dann kann man natürlich sagen, natürlich ist es ein Misserfolg, ja, wenn wir hier in der Vorrunde ausscheiden. Und das muss man dann auch so knallhart benennen.
Verlieren verboten, deshalb die klare Ausgangslage für die Titelverteidiger im Duell mit Schweden. In den Tagen von Sotschi gilt es deshalb, die richtige Mischung aus Anspannung und Lockerheit zu finden.
In 2 Vorrundengruppen sind heute bereits Entscheidungen gefallen. Marokko verlor 0:1 gegen Portugal und verpasst damit das Achtelfinale. Vorzeitig dorthin geschafft hat es hingegen Uruguay dank eines 1:0-Sieges gegen Saudi-Arabien. Durch das Ergebnis steht auch der Gruppenerste Gastgeber Russland als Achtelfinalist fest.
Uruguay hat dank Luis Suarez das Achtelfinale erreicht. Ein schlichter 1:0-Sieg gegen Saudi-Arabien reichte dafür aus. Torwart Alouaiz hatte in der 26. Minute am Ball vorbeigegriffen. Suarez mit seinem ersten Turniertor im 100. Länderspiel. Er musste nur seinen linken Fuß hinhalten. Pikant, der Verbandschef Saudi-Arabiens hatte den Wechsel auf der Torhüterposition gefordert. Trainer Pizzi war ihm gefolgt. Saudi-Arabien spielte nach dem 0:5 gegen Russland erfrischend mit, hatte aber keine echte Torchance. Uruguay verwaltete den Sieg. Cavani kurz vor Schluss mit der größten Möglichkeit der zweiten Hälfte. Durch das 1:0 stehen Uruguay und Russland im Achtelfinale. Saudi-Arabien und Ägypten sind raus.
Deutschland richtet die Handball-Europameisterschaft 2024 aus. Das hat der Kongress der Europäischen Handballföderation entschieden. Deutschland setzte sich dabei gegen die gemeinsame Bewerbung von Dänemark und der Schweiz durch. Die Lottozahlen: 6, 22, 31, 33, 36, 43, Superzahl 5. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 21. Juni.
Eine Kaltfront sorgt morgen im Nordwesten schon für eine starke Abkühlung, am Freitag dann im ganzen Land. Der Wind frischt dabei deutlich auf. Heute Nacht vielerorts klar, im Nordwesten allerdings dichte Wolken, die etwa ab Mitternacht Regen bringen. Morgen im Osten und Süden noch längere Zeit sonnig, bevor sich am Nachmittag Schauer und teilweise kräftige Gewitter entwickeln. Ansonsten teils freundlich, teils bewölkt und gebietsweise nass, im Norden auch mit Blitz und Donner. Am Oberrhein heute Nacht bis 19, an den Alpen nur 9 Grad. Morgen an der Nordsee frische 14, in der Lausitz bis 31 Grad. Am Freitag im Süden recht freundlich, vor allem in der Nordosthälfte Schauer und kurze Gewitter, dabei windig. Am Wochenende gibt's mehr Wolken als Sonne und besonders im Norden und Osten einzelne Schauer.
Um 23.15 Uhr begrüßen wir Sie zu diesen Tagesthemen. Neue Erkenntnisse zum Rizinfund von Köln, Ingo Zamperoni im Gespräch mit Generalbundesanwalt Frank und Kultseifenblasen, 70 Jahre Pustefix. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.